Der Fabio und ich weilen beide in der Ferien. Darum haben wir ein bisschen komische Aufnahmezeit gehabt am Morgen früh. Dort haben wir verpasst gehabt, dass wir das FCZ einen neuen Trainer vorgestellt hat. Das ist erst nach unserer Aufnahme passiert, nämlich der Bo Henriksen, der vorher bei Mietjeland war, ersetzt Franco Foda. Was wir aber schon können besprechen in dieser Episode ist, die 10. Runde von der Super League ist gespielt worden. Dort haben wir zwei ganz, ganz unterschiedliche Spieltage gehabt. Also der Samstag und der Sonntag sind sehr unterschiedlich gewesen. Und wir schauen zurück auf die letzten 3 Runden in den europäischen Wettbewerb, Champions League, Europa League und Conference League und schauen voraus, was könnte noch passieren, vor allem natürlich auch mit den Schweizer Brillen, die wir anhaben und wollen euch dort ein bisschen aufdatieren. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass bei der Episode und let's go! Guten Morgen, Fabio. Es ist
guten Morgen,
Zeit. Ungewohnte Zeit zum Aufnehmen. Geht kein Bier dazu. Morgen früh und ja, beide nicht daheim. Aber du, ich glaube auch.
Auswärtsspiel, würde ich sagen.
Ja, beide auswärts gefahren. Ich irgendwie in Norditalien, du im Wallis. Also du bist auf Sion? Nein, oder? Aber. Genug von uns. Wir würden sagen, gehen wir doch zu unseren Mitbringsel. Was hast du so dabei?
Ja, ich habe etwas ganz Spezielles mitgenommen. Und zwar von mir aus gesehen, der Man of the Weekend, ganz klar. Und der Name Florian Kainz, muss man sich merken. Er hat etwas geschafft, was, glaube ich, sonst noch niemand geschafft hat. Er muss sicher nicht in Deutschland, seit man Daten aufnimmt. Er hat es geschafft, in einem Spiel ein Penalty zu verschulden, ein Penalty rauszuholen, ein Goal zu schiessen und am Schluss noch vom Platz fliegen. Das alles in einem Spiel. Notabene im Derby von Köln gegen Gladbach. Sie haben das Spiel 2-5 verloren. Aber ich finde es eine riesen Leistung, wenn man das schafft in einem Spiel.
Das ist sicher nicht einfach, das alles auf eines zu schaffen. Jetzt hätte er nur noch irgendwie den Zellweger oder den Petric müssen eine Penalty haben, dann wäre er, glaube ich, nie holbar gewesen für die nächsten 1000 Jahre.
Ja, ich kann aber gleich bitter, dass du am Schluss 2-5 verlierst, aber.
Ja, voll. Mega. Mega bitter, ja. Ja, etwas sehr Seltenes. Ein Seltenes Mitbringsel. Ich bin mal ein bisschen weniger sportlich. Irgendwie eine kuriose Szene und auch ein bisschen gesellschaftlich, manchmal ein bisschen fragwürdig, dass wir doch noch nicht so weit sind. Gestern ist ein Tweet durch die Fußballwelt gegangen von Iker Casillas, wo er auf Twitter geschrieben hat, wo er sich geoutet hat auf Twitter. Nachher auf diesen Tweet, dass er schwul sei oder homosexuell ist, hat der Carlos Puyol drauf geschrieben gehabt, ja, es ist Zeit, unsere Geschichte zu erzählen. Und kurze Zeit darauf hat sich dann Iker Casillas dazu geäussert, dass sein Account sei gehackt worden. Für mich, rausgekommen ist, ganz, ganz hässliche Kommentare darunter. Klar, es ist Twitter, da ist nicht alles sinnvoll, natürlich, was dort darunter passiert. Erstens mal ganz hässliche Kommentare, die darunter geschrieben worden sind, die nicht zu der heutigen Zeit gehören sollten. Andererseits mega Verwirrung, oder? Indem er sagt, hey, mein Account gehackt wurde, aber es dann trotzdem nicht klargestellt hat. Da hat er auch so ein bisschen der homosexuellen Community so im Fußballbereich ein bisschen vor den Kopf gestossen. Er hat es irgendwie weder verneint noch bestätigt. Nachher auch der Tweet dann vom Carlos Puyol ist irgendwie so ein bisschen, ja, wie geht man mit dem um? Hat er sich wie lustig darüber gemacht? Hat er sich in dem Tweet dann auch gerade noch geoutet? Es sind mega viele Fragezeichen. Zum Zeitpunkt von dieser Aufnahme wissen wir nicht mehr. Ehrlich gesagt, es ist eigentlich auch egal, was für eine sexuelle Gesinnung die Spieler haben. Aber es hat leider wieder mal ein bisschen gezeigt, ja, wieso sich vielleicht auch aktive Spieler nicht outet, wenn sogar zurücktretende Legenden dann auch irgendwie gewisse komische Kommentare reinlaufen.
Ja, sehr dubiose Geschichte.
Ganz komisch, aber ja, du, wir werden es sehen. Eben, ich hoffe einfach, dass er sich selber kann sein, egal in welche Richtung dass er gesinnt ist und ja, auch kann dazu stehen, egal in welche Richtung. Aber ich würde sagen...
Sind vorsichtig auf Twitter.
Ja, sind vorsichtig auf Twitter, genau, definitiv. Das ist, und sind auch vorsichtig, was sie glauben. Aber ich würde sagen, wir kommen doch zuerst zu etwas mehr, was mit Fußball zu tun hat und zu unserem Thema. Unser Thema ist, die europäischen Wettbewerbe sind jetzt in der Halbzeit von der Gruppenphasen. Und das haben wir als Anlass genommen, zum Zurück- und Vorausschauen. Was ist passiert bisher und wo könnte es vielleicht noch hingehen? Wir haben in jedem von diesen drei Wettbewerben je eine Gruppe rausgenommen, wo wir kurz erst etwas darüber erzählen werden, dass ihr wieder ein bisschen aufdatiert sind, falls ihr nicht extrem schon verfolgt. Und schauen natürlich auch darauf, wo unsere Schweizer Teams stehen. Und ich würde sagen, wir fangen doch gerade in der Königsklasse an, in der Champions League. Und Fabio, was hast du dir da für eine Gruppe ausgesucht?
Ja, nichts Einfaches als die schwierigste Gruppe aus meiner Sicht, habe ich mitgenommen. Gruppe C mit Bayern, Barca, Inter und Viktoria Pilsen dürfte auch noch ein bisschen mitschütten. Bis jetzt ist es wirklich ein bisschen, ja, wir sind auch noch dabei, chancenlos, die armen Siechen. Ja, spannend, Bayern mit 9 Punkten voraus, makellos. Spannend auch, wenn man das Spiel gesehen hat, also Barcelona erste Halbzeit, sind Bayern recht unterdürren, dürften sich dort auch nicht beklagen, wenn sie 1-2 Goal bekommen. Also so souverän, wie es wirkt, die 9 Punkte sind es dann eben doch nicht gewesen. Ja, und Barca auch noch in einer Findungsphase, gegen Inter ein paar Mal eine sehr fragwürdige Entscheidung bekommen und ja, darum haben sie momentan nur 3 Punkte. Und das ist auch sehr interessant, wenn man es anschaut, eben Bayern 9, Inter 6 und Barca 3 Punkte. Da kann noch vieles gehen in dieser Gruppe, wobei ich denke, Bayern, also mit 9 Punkten, da muss schon einiges schief laufen. Wegen Pilsen werden sie sehr wahrscheinlich gewinnen und dann sind es 12 Punkte und mit 12 Punkten kommst du auch zu 99% weiter. Aber hinter dran, Inter und Barca, ich glaube, das wird noch ihre Fight, bis zu diesen zwei, wer es dann noch weiter schafft. Und ja, es sind doch zwei Mannschaften mit einem grossen Namen, mit einem grossen Resümee und ja, Renommee, Entschuldigung. Und ja.
Ja, es ist ja das nächste Spiel auch gerade, habe ich gesehen jetzt. Oder Barca gegen Inter. Ich glaube, schon eine Vorentscheidung wahrscheinlich in dieser Gruppe. Ich habe gesehen, vom Torverhältnis her, im Bedi ein +1, also eigentlich das Gleiche, nur hat Barca zweimal verloren und Inter zweimal gewonnen. Also man sieht, wie man kann effizient sein kann. Das muss man Italiener halt nicht. Ja, ich habe gerade eine Gruppe vor dir,
bei dir
rausgepickt. Ja, ich habe Gruppe B rausgepickt, gerade eine vor dir, mit dem Top-Favorit Atletico Madrid. Da hat man Porto als Serienmeister zeitlang in Portugal auch immer vertreten gewesen in der Champions League. Da hat man Bayer Leverkusen, wo ja jetzt, wir wissen es, sehr, sehr schlechter Start in der Bundesliga hat. Und man hat Club Brügge, der Drittplatzierte von der belgischen Liga. Wenn man das so anschaut, ist eigentlich klar, oder? Atletico ist erst, Bayer und Porto kämpfen über Platz 2 und Club Brügge ist dahinter. Genau so ist es nicht. Club Brügge ist mit 9 Punkten souverän erst. Atletico ist letzt mit 3 Punkten. Aber man muss auch sagen, Porto und Bayer haben auch 3 Punkte. Also eine sehr, sehr umkämpfte Gruppe. Und mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn am Schluss Club Brügge, der jetzt 9 Punkte hat, vielleicht gar nicht mehr Punkte hat, sondern dass es noch eine Spitze drückt, dass da viele mit den 6 und 9 Punkten um den ersten und den zweiten Platz werden kämpfen. Und Atletico ist sicher ein bisschen im Zugzwang. Erst 2 Goal geschossen, 5 Gegengoal bekommen. Das ist eigentlich eher untypisch für eine Simeone-Mannschaft. Und,
aber es sind alle ein bisschen Krisen dort, oder? Also Leverkusen hat den Trainer gewechselt, Seoane ist ja nicht mehr, das ist Xabi Alonso Trainer, Porto ist auch nicht so gerade in Fahrt und Atletico, ich glaube auch in der Liga ein bisschen Mühe, also von dem her, es ist
Aber es ist Brügge speziell, wenn man schaut. Ja, Brügge nützt zu aus. Es sind die einzigen ohne Gegengoal, ein 7-0 Goalverhältnis. Alle anderen haben ein Minus, also ein negatives Goalverhältnis. Aber ja, es gibt noch eine zweite Hälfte zum Spielen, das ist noch nicht vorbei. Aber sicher eine Gruppe, wo man sicher darf drauf schauen darf.
Ja, und sie werden, das kann man glaube ich auch sagen, europäisch überwintern, sei es in der Champions League oder dann in der Europa League, weil ich bin auch letzte in dieser Gruppe mit 9 Punkten.
Schwierig, wird schwierig. Ja, ich glaube auch, ja. Ja gut, dann gehen wir Stegeli durchab in der Europa League. Wer hast du uns dort mitgebracht?
Ja, im Vergleich zu deiner Gruppe ist meine auch sehr ausgeglichen, aber nicht so ausgeglichen, wie du nachher willst erzählen. Das ist ja unglaublich. Nein, ich habe Gruppe H mitgenommen. Da ist Ferencvaros, Monaco, Trabzonspor und Roter Stern. Mhm. Und da ist einer on fire, der auch in der Schweiz einen Namen hat. Das ist natürlich unser Nazi-Stürmer Breel Embolo. In den letzten 3 Spielen hat er jetzt 2 Assists, 1 Goal und harmoniert sensationell gut mit dem Ben Yedder. Mhm. Also da, die sind doch auch am Kommen. Und ja, die Gruppe ist relativ ausgeglichen. Man hat vorne, glaube ich, Ferencvaros. Und das ist übrigens sehr spannend. Sie sind erst, aber sie haben ein negatives Goalverhältnis.
Das habe ich gerade gesehen.
Sie haben die ersten 2 Matches gewonnen. Und der letzte gegen Roterstern, der letzte ist, haben sie irgendwie 4-1 verloren. Und dann hast du natürlich ein negatives Goalverhältnis. Sehr spannend. Aber sie haben, glaube ich, 9. Somit haben wir 6 Punkte und 2 mit 6 und 2 mit 3 Punkten. Also es ist noch gar nichts gesagt in der Gruppe, wer das da weiterkommt. Und es wird sehr,
also
sehr
zwei und 6 Punkte.
Gute Match.
Also Ferencvaros.
Genau, 2, 6 und 2, 3 Punkte.
Und 3, genau. Ja, ist sehr, sehr eng. Definitiv, ja.
Sehr eng und ja. Eben, wenn der mal Embolo so weiterspielt, sehe ich da Monaco klar, dass sie da weiterkommen. Aber ja, muss das zuerst gespielt werden. Und dann der Fakt, dass der Erste, der ja ein negatives Goalverhältnis hat, finde ich einfach schon recht skurril.
Das ist sehr skurril, definitiv, ja. Gut. Du hast es ein bisschen angesprochen, aber ich habe ja gemerkt, dass wir ja Schweizer Vertreter haben und ich habe nicht die Gruppe genommen. Wenn ihr selber Zeit habt, die Gruppe F anschauen, dort haben einfach alle 4 Punkte. Da ist eigentlich sozusagen noch nichts gelaufen. Ich habe gemerkt, wir haben ja eine Gruppe A, haben wir ja einen Schweizer Vertreter und ich habe ja über Zürich geredet. Darum habe ich gedacht, mache ich da gerade weiter. Nehme ich die wieder. Wir haben Arsenal, PSV, Boglip und der FCZ. Und ich glaube, man hat es mitbekommen, der FCZ hat 3-mal verloren, das 3-9 Goalverhältnis. Ich sage jetzt mal, gegen Arsenal, glaube ich, das erste Spiel recht gut mitgehabt, sehr über lange Zeit haben das können ausgleichen behalten. Aber am Schluss eben steht man mit 0 Punkten da, was natürlich aus meiner Sicht schon hart ist, weil die Idee muss ja sein, oder, dass man eigentlich um den dritten Platz kämpft. Vor allem wäre das da wahrscheinlich Bodo Glimp, weil Arsenal voraus, ich habe jetzt 2-3 Mal geschaut, wer da gespielt hat, das ist wirklich eigentlich, die spielen mit dem B-Team rast als souverän, aber ist krass, dass sie das können. Sie sind natürlich auch der Tabellenführer in England, aber ja, ich finde das auch nie selbstverständlich. Also die zweite Mannschaft oder das B-Team, wenn man sie so nennen will, mit denen nehmen, so performt, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, es geht bei Ihnen jetzt halt wirklich einfach darum, irgendwie müssen Sie schaffen, gegen Bodo Glimp irgendwie Punkte zu holen. Sie haben da 2-1 knapp auswärts verloren. Da haben schon andere Teams höher verloren auswärts bei Ihnen. Kann José Mourinho schon irgendwie ein Liedli davon singen. Und dass Sie vielleicht irgendwie einen Lucky Punch landet, wenn, ja, eben Arsenal kann nicht mehr als mit dem B-Team spielen, aber wenn vielleicht Pist in einem von der letzten Spiele vielleicht noch einmal vielleicht ein bisschen Federn lässt, dass sie vielleicht irgendwie so unentschieden holen und dass sie dort ein bisschen näher an Bodo Glimp kommen. Aber ich habe es ja vorher gesagt, es ist schwierig, weil sie müssten jetzt 4 Punkte aufholen in den nächsten Spielen. Wäre sicher ein Sieg gegen Bodo Glimp und nachher irgendwie noch ein Lucky Punch. Aber ich glaube nicht, dass sie europäisch überwintert werden. Aber ich glaube, es ist auch nicht ihr Ziel, weil sie haben wirklich gerade andere Probleme, glaube ich.
Wenn man das Spiel gegen PSV gesehen hat, muss man sagen, also, eigentlich hat es nichts verloren in der Euroleague.
Ja, Ich glaube auch, ja. Das, eben, und es sind ja wirklich andere Probleme. Das, ich kann mir vorstellen, es lenkt halt auch jetzt eher ein bisschen ab, ehrlich gesagt.
Ja, und eben, wie du so wie am Anfang von der Gruppe, wo sie die analysiert hast, schon gesagt hast, oder wir beide so das Gefühl haben, es wäre eigentlich, glaube ich, gescheiter gewesen, sie wären in der Conference League gewesen, mit Gegnern, die einigermaßen in Schlagdistanz gewesen wären. Und es wäre auch für eine Koeffizienz von der Schweiz besser gewesen. Ich gehe nicht davon aus, dass der FCZ in dieser Euroleague-Kampagne noch Punkte holt. Ganz ehrlich. Ja. Eben, wie gesagt, sie sollen sich auf die Liga konzentrieren. Das ist, glaube ich, auch wichtiger. Neuer Trainer, der jetzt dann sehr wahrscheinlich heute vorgestellt
wird. Heute sollte er vorgestellt werden, genau.
Ja. Von dem her, ja. Aber ja, vielleicht passiert eben Lucky Punch, weiß nie. Und
ja, aber es kann immer etwas passieren, genau. Ja, und dann gehen wir die letzte Stege drauf in Keller. Dort ganz schlimm. Conference League. Du hast dort, glaube ich, Gruppe von Basel.
Ja, aber ich weiss nicht mehr, was sie für eine Gruppe haben. Da habe ich gerade nicht recherchiert, wie sie heisst. welche Buchstaben. Ja, man muss sagen, sie sind gut gestartet, der FCB, in die Kampagne. Wobei, gut, die Resultate sind gut gewesen. Die Spiele sind zum Teil nicht so wahnsinnig der Hammer gewesen. Sie haben zweimal gewonnen. Gegen Punic und gegen Zalgiris. Was man können erwarten. Und ja, aber jetzt der letzte Auftritt gegen Slovan Bratislava, also die erste Halbzeit, die ich gesehen habe, ist kaffeeschwach gewesen, Katastrophe. Da hat gar nichts gestimmt. Er hat ein bisschen rotiert, Alex Frey, und ein bisschen neue Spieler versucht zu spielen. Und, diese, also, und dann nachher, wo sie die anderen dann eingewechselt worden sind, es ist nicht besser geworden und ja, verdient die Niederlage. Und das macht das Ganze relativ eng, weil man hat wie Basel mit 6 Punkten, dann hat auch Punic, glaube ich, 6 Punkte, Punic, wenn mir richtig ist. Ja. Und Slovan hat 4.
Genau.
Ja. Von dem her gesehen, und Zalgiris, glaube ich, 1. Also ja, da müssen sie jetzt aufpassen, gell? Also ich meine, die 3 werden sicher Kampf liefern um die 2 Plätze. Und die Formkurve auf dem FCB zeigt leider nicht gerade gegen oben. Und die anderen 2 haben jetzt Verhalten gestartet, aber sind jetzt doch auch ins Punkt reingekommen. Und ja, also eben, mit einem Sieg, wenn sie gegen einen von diesen 2 direkten Konkurrenten gewinnen, wird das fürs Weiterkommen länger. Aber der Anspruch vom FCB ist natürlich die Tabellenführung, also Erste werden in dieser Gruppe. Aber da müssen sie jetzt anders auftreten. Und,
ja, ich glaube, es ist auch wichtig. Sieht
es auch in der Liga, es hat die 2 Gesichter.
Ja. Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man erst wird. Oder wenn man so ein bisschen anschaut, was andere Tabellen Erste sind in diesen Conference-Ligen. Ja, ein bisschen West Ham, Villarreal oder so, wenn du denen aus dem Weg kannst gehen, Alkmaar, wo Tabellen erst ist, irgendwie in Holland, dann wirst du, glaube ich, lieber erst, dass eigentlich vielleicht ein bisschen einen einfacheren Gegner hast oder einen schlagbaren Gegner, weil du kannst da wirklich in einen riesen Hammer reinlaufen, natürlich, mit diesen Tabellen erst. Und ich glaube, es muss wirklich ein Anspruch sein.
Genau, der ist eine Tabelle zweit nachher, wie zum Beispiel der FC Vaduz, was eine sensationelle Überleitung ist. So weit ist zwar noch nicht, aber
noch nicht, ja,
absolut machbar, so eigentlich, wenn man momentan die Tabellen anschaut.
Hey, mega. Also eben Gruppe E, vorher war es noch 1, ist Gruppe H gewesen, die letzte Gruppe, und Gruppe E ist jetzt die mit Vaduz, die wir auch noch angeschaut haben. Da haben wir Alkmaar, das haben wir ja so ein bisschen anfangs in der Prediction auch so ein bisschen gesagt, die werden wahrscheinlich durchmarschieren. Das sind auch eben Tabellenerste in der holländischen Liga. Ist auch nicht von schlechten Eltern. Zweit ist die Dnieper, die sind auch Erstplatzierte in der Ukraine. Und Apoel Limassol ist irgendwie Dritte in Zypern. Und zwischen innen steht Vaduz auf dem 3. Platz. Und man darf einfach nie vergessen, dass Vaduz das einzige Team ist, das nicht in der obersten Liga in Europa spielt, wo in diesem Wettbewerb ist. Und von dem her finde ich das sehr, sehr cool, was sie da machen. Dass sie auch schon 2 Punkte geholt haben, 2 Unterschiede geholt haben. Ich glaube, das ist wirklich soll ein 0-0. Geholt gehabt. Auswärts gegen Alkmaar ein 4-1 verloren, ist hart gewesen, ist aber auch dran gelegen. Ihre Goalie hat in der 61. Minute rot bekommen, Benjamin Büchel. Und erst ab dann haben sie noch 3 Goal kassiert, also bis zu dem Zeitpunkt ist 1-1 gewesen, also bis 60 Minuten. Und man hat dann 2 Goal noch in der Nachspielzeit bekommen und einen in der 81. Also wirklich auch aller Nähe wert. Und gegen die Dinjober hat man ein 2-2 geholt auswärts. Also wirklich, ja, die machen Freude und schade holen die keinen Punkt für uns. Da hätten wir schon wieder 2 Unentschieden mehr geholt. Aber das ist cool. Das ist
man muss, cool. Muss sich vorstellen, das nächste Match spielen sie jetzt gegen den Hai, gegen Dnipro. Und mit einem Sieg sind sie plötzlich auf 5 Punkte, haben sie Dnipro überholt und sind zweit. Also,
ja, wäre krass, wirklich.
Da sind dann nachher noch 2 Spiele und trotzdem, ja, so macht man es. Sie sind in ihrer, sie sind in der Challenge League, wie du gesagt hast, in der zweiten Liga und sie sind ja eigentlich recht unten, also nicht gerade in Euphorie oder in einem Riesen-Run. Und so, trotzdem spielen sie europäisch, nehmen sie das einfach als Zückerli und sagen, hey, da gehen wir Vollgas und man sieht es. Und mal eben, wie du gesagt, es macht mega Freude.
Eben, man muss sagen, es macht mega Freude und eben in der Liga sind sie zweitletzt, also schon recht abgeschlagen mit Xamax zusammen. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen Tribut, wo man zahlt, vielleicht dafür, dass man europäische Match hat, wo man mega gehypt ist und nachher die heimische Liga oder vielleicht wieder ein bisschen, entweder von der Kraft her vielleicht ein bisschen nachlässt oder vielleicht halt auch von der Konzentration her. Aber es macht sicher Freude, international. Gut, jetzt haben wir international angeschaut. Jetzt würde ich sagen, kumpen wir doch in die 10. Runde ein von der Super League.
Ja, da kann man glaube ich sagen, als Fazit von dieser ganzen Runde, es hat mega spektakulär angefangen und ist nachher immer ein bisschen weniger spektakulär geworden.
Genau. Schön zusammengefasst. Und, in dem Fall bis nächste Woche. Ja, es mega Spass gemacht.
Ja, wenn es so geblieben wäre wie im ersten Spiel, dann hätten wir auch viel miteinander zu diskutieren. Ist dann aber zum Glück eben nicht so gewesen. Oder ja, zum Pech, wie man immer das Wort gesehen. Es hat angefangen am Samstag. GC gegen Sio. Und wenn man das ein bisschen vom Anfang ein bisschen analysiert hat, die zwei Mannschaften, dann hätte man eigentlich nicht von einem 4-4 können ausgehen, weil beide doch ihre Mannschaften in der Stärke haben im Konterspiel oder so ein bisschen in defensiven Grundformation und dann abwarten. Und ja, das, was sie eigentlich sich da geleistet haben, ist ein offener Schlagabtausch gewesen. Die Abwehr haben beide Mannschaften daheim gelassen. Also, ich weiss nicht, ob man überhaupt auf Abwehr sagen, was sie da auf den Platz gebracht haben, beide Mannschaften. Ein Startfurioso sondergleichen. Beide Teams sind auf Los ist losgegangen. GC ist brutal effektiv. Das krass, ist einfach krass. Ich glaube, die ganze Saison, was die rausholen mit den Mitteln, die sie haben, ist einfach, man muss es auch mal loben. Also, ich finde es krass. Mit dem Spielstil, den sie haben, mit den Spielern, die sie haben. Und sie haben dann das Spiel ohne Dadaschow gespielt. Also, der eigentlich normalerweise für die Goal verantwortlich ist nicht mal auf dem Platz gestanden und trotzdem haben sie, glaube ich, aus 7 Schüssen 4 Goal geschossen. Ja. Mhm. Aber fangen wir doch mal vorne an, es ist nicht lang gegangen. Der Jong hat nach 3 Minuten schon einen fast reingenetzt, aber das ist dann übers Goal. Mhm. Also das ist einer von den wenigen Fehlschüssen, die GC provoziert hat in dem Team. Oh. Und nachher ist es losgegangen mit einem Freistoß von Mendenge. Das ist, glaube ich, auch der 7., 6. Minute gewesen, also auch mega früh im Spiel.
5 sogar, ja.
Ja. Und der Hunger war noch lange nicht still, hat man das Gefühl gehabt. Eben ein wunderschöner Freistoß. Wobei ich bin nicht ganz sicher, ob man da als Goalie nicht mehr machen kann. Es sieht nicht so aus. Es ist zwar die Mauerecke.
Ja, aber, ist die Mauer. Also ich,
ja. Ist einfach ein schöner Schuss.
Also ich hätte auch gesagt, ja.
Ja. Und dann eben, es geht weitergegangen.
Genau. Ja, es war ja ein Eckball, glaube ich, oder beim zweiten Goal, wo der Skettine den rein drückt, oder, wo er auch vor dem Lindner einen Ball kommt. Ja, es war unglücklich, glaube ich. Skettine war einfach abgerührt genug gewesen. Von dem her, nach 8 Minuten 2-0 hinten, da musste ich, glaube ich, zuerst mal wieder können schütteln.
Ja. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dann ist das passiert, was normalerweise GC eben nicht passiert, sondern normalerweise ist eine GC-Mannschaft, die 2-0 hinten ist und dann erst anfängt Fußball spielen. Da ist jetzt eher das Gegenteil gewesen. Sie hat ein bisschen vom Gas den Fuß weggenommen. Sie ist ein bisschen besser geworden. Schuaref hat einen riesen Lattenschuss gehabt. Und dann hat der Kawabe einen riesen Bock, wo der Itaitinga schön schön den Ball annimmt, läuft und dann in Lauf vom Stojkovic Und dass der Goal schiessen kann, wissen wir. Es ist nicht nur der Balotelli, der noch Goal schiessen
kann. Ja. Nein, ich habe dort auch geschrieben, dass der Stojkovic den eigentlich fast direkt aus dem Lauf nimmt und eine schöne Ecke haut. Das ist sicher wunderschön gewesen, auch mit der Vorarbeit. Aber eben, du hast es schon angesprochen, Kawabe, der den Ball verliert. Körperlich hätte er dort nicht können mithalten. Und dann hat man gedacht, ja gut, jetzt vielleicht viel wieder offen. Und dann ist es schon krass, oder, dass du eine Minute später so eine Reaktion zeigst. Normalerweise ist man dann eigentlich als Gegner wahrscheinlich am Boden, oder? Also, der Bolla wird einfach nicht angegriffen. Man weiss, dass der kann Weitschuss schiessen, und haut ihn. Ja, ist schön geschossen. Mich hat's gedacht, allgemein, man kann jetzt nicht am Lindner einen riesen Vorwurf machen, aber wenn man alles zusammen summiert, Goal, was man gesehen hat, glaube ich, ist es einfach nicht so eine erfolgreiche Abend für ihn gewesen. Es ist überall ein kleiner Teil der Schuld, glaube ich, dabei gewesen.
Ja, wobei bei dem Goal auch von mir aus gesehen natürlich auch, also die Vorarbeit vom Spiel, wo der Herz, glaube ich, den Ball mit der Hacke weiterleitet. Und ab mit dann habe ich das Gefühl, jeder SIA-Verteidiger steht einfach dort, nimmt die Hände und applaudiert, weil sie so beeindruckt sind von dieser Vorarbeit. Darum, eben, wie gesagt, sie sind immer ein bisschen zu spät. Und dann hat der Ball natürlich freie Schussbahn und die nutzt er aus, weil er schiessen kann er. Sollte man auch mittlerweile in Zürich wissen. Aber eben, es hat so ein bisschen gewirkt, shit, die können sehr gut Fußball spielen, da schauen wir einfach nur zu. Eben, die Verteidigung habe ich vorher gesagt, ich glaube, da müssen wir nicht groß diskutieren.
Nein.
Ja, und dann war es 3-1 für GC. Und ich glaube, zur Pause war es dann auch das 3-1.
Genau.
Nach der Pause hat Sia versucht, ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Und wenn man Druck aufbaut, dann sollte man aber einfach auch das Verteidigen nicht vergessen.
Wir haben gewusst, dass haben sie nicht können an dem Tag. Ja, also Kawabe läuft eigentlich durch die ganze Abwehr durch, oder? Und eben, jetzt auch bei dem Goal, Lindner.
Aber nicht Abwehr.
Ja, es ist wirklich Spalier gestanden und der Lindner, ja, ist dort eine neue Ecke, die ich irgendwie schwierig finde, ihm ganz von der Schuld frei zu sprechen. Aber eben, wenn du das vorher gesehen hast, würde ich ihm sicher nicht eine Hauptschuld geben. Aber auch dort, er hat sich jetzt das für einiges Mal nicht können wieder retten, wo er jetzt genug gemacht hat.
4-1 hinter 3 auswärts.
Heftig, ja. Also in der 70. Minute notabene, muss man noch sagen, oder? Also, ja, viel ist nicht mehr zu gehen. Ja.
Oh, doch, eigentlich.
Aber dann.
Wenn man eben keine Abwehr hat in dem Sinn oder nicht verteidigt, finde ich, dann passieren so Sachen. Und Sia hat dann alles nach vorne geworfen, was ja logisch ist, und versucht, höhere Bälle zu spielen. Viel mit langen Bällen gespielt. Und ja, das kann man sicher viel, viel, viel besser verteidigen. Eben, ich würde das Wort Verteidigung jetzt hier in dem Sinn nicht ins Maul nehmen. Zu viel allein, steht plötzlich allein im Strafraum, haut den Ball rein. Dann hat es angefangen. Sind innerhalb von 9 Minuten sind die 3 Goal entstanden, die wir jetzt werden ansprechen. Und
was vielleicht mit dem Anschlussgoal. Ja, genau. Was ich jetzt beim Anschlussgoal von Zuffi noch hatte, ist eine Vorarbeit vom Lavaschi, den ich recht cool gefunden habe, so einen Heber. Aber auch, eben, wie gesagt, du hast gesagt, Verteidigung, ich glaube, dort ist der Noah Losli, der unter dem Ball durchgeht und durch das halt der Zuffi allein ist und auch noch unter die Maschine haut. Er ist, glaube ich, ein bisschen Wut dabei gewesen. Nachher, in der 81. Minute, Balotelli, sein nächster Goal. Auch dort. Irgendwie 25, 30 Meter vor dem Goal kommt der Ball und kommt ein bisschen Begleitschutz über, statt einen Angriff. Ist vielleicht ein bisschen seine Aura, wo Gegenspieler weggehabt hat. Und der Ball geht nie rein, wenn er nicht abgelenkt wird, oder? Und klar, muss man den Fuß dazwischen haben, aber ja, ich glaube, der Ball
ist überlegt, in der Situation dort, wo der Balotelli steht, ich hätte gar nicht geschossen. Ich finde es spannend, dass er dort abzieht, weil es stehen zwei Verteidiger vor ihm, die Chance ist relativ klein und dann durch das, dass er abgefälscht wird. Aber ja, Wut im Bauch und dann einfach, ich hau jetzt drauf.
Ja, aber ich glaube, der Ball kann nur ins Goal, wenn er richtig Goal kommt und ich glaube, das ist ein Balotelli, weiß das. Und ja, genau. Ja, und dann ist es nur 2 Minuten später wieder gewesen, oder? Und das ist...
Von mir aus gesehen das kurioseste Goal von dieser ganzen Geschichte. Wenn man es nochmal genau anschaut, dann hat der Sio wie sein Bein, sein Fuß zwischen den Beinen vom Verteidiger Gonzales, Carvalho ist es, glaube ich, von GC, und irgendwie noch der Fuß dazwischen. Es sieht ganz, ganz, wie der GC-Verteidiger steht eigentlich vor dem Sio. Also, sehr komisch.
Also ich habe
nachher eine Flanke
gesehen. Ich habe es mehrfach anschauen.
Ja, das ist das Killerinstinkt. Man weiss, dort muss mein Füßchen her. Und da hat der Sio natürlich. Und,
ja, aber eben, man muss auch dort sagen, oder? Das ist dann eigentlich noch der, eben das Pünktchen auf dem I gewesen, dass dann das passiert ist. Es war ja eine Ecke gewesen und der Eckball, auch dort könnte man sich sagen, müsste der Goalie vielleicht schon vorher haben, weil er geht irgendwie durch alles Mögliche hören und durch alle möglichen Beine hören. Und am Schluss eben, glaube ich, halt, als Verteidiger ist er einfach ein bisschen zu passiv. Also ich meine, er müsste dort aktiver gegen Sio arbeiten und sich sicher nicht eben rechts oder links oder zwischen den Beinen den Ball wegspitzeln. Oder das lernt man, glaube ich, schon in den Junioren.
Ja, aber eben, wie gesagt, wenn man ein Fazit braucht für diesen Match, die Verteidigung hat nicht stattgefunden. Und ja, es wäre ja dann am Schlussendlich fast noch so weit gekommen, dass sie ja den Match noch gewonnen hat.
Ja, hat die beiden
richtig noch erwähnen, finde ich. Ja. Mhm. Aber gleich, eben, also wenn du nach 4-1, nach 70 Minuten noch fast das Spiel kannst gewinnen, dann, ja.
Ich habe noch gehört auf Blue, wo ich die Zusammenfassung auch noch gesehen habe, hat so geheißen, gute Werbung für Schweizer Sport oder für die Schweizer Liga. Ich persönlich sehe das nicht ganz so. Also wenn du so naive zwei Verteidigungsarbeiten hast, finde ich, ist das nicht unbedingt Werbung, dass in der ersten Liga so etwas passieren. Aber ja, Spektakel ist immerhin gewesen und das haben die 4000 Schneuze in Zürich dann auch wahrscheinlich irgendwie hat sich darüber gefreut wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, es ist so eine Mode. Erscheinung, dass man sagt, wenn es viel Goal geht, muss der Match auch unbedingt sehr attraktiv gewesen sein. Ja. Es ist nicht hochstehend gewesen, sie haben einfach sehr viele Fehler gemacht und es braucht Fehler zum Goal und darum hat es viel Goal gegeben.
Ist eine gute Überleitung,
ja, oder? Ja, ich würde sagen.
Fehler, was es gibt zum Goal.
Sehr gut, ja. Ja, wobei eben, gestartet hat der Obigmatch IW gegen St. Gallen mit einer Aktion gegen Playoffs. Das ganze Stadion hat die Playoffs die rote Karte gezeigt. Ich glaube, es ist, ist nicht die einzige rote Karte an diesem Spieltag.
Ich habe keine andere aufgeschrieben. Ja. Ich bin
ich mir aber auch
reden, alle Bier nicht gespielt.
Ja, okay. Nein, die einzige rote Karte ist eigentlich eine tolle Aktion. Man kann von den Playoffs halten, was man will, aber ich finde, eine Aktion ist recht geil gewesen.
Ja. Ja, und Haltung zeigen darf
man. Und ja. Ich finde auch. Und Haltung zeigen hat auch der FC St. Gallen. Sie haben den Match angefangen wie immer. Sie sind extrem giftig gewesen. Die ersten paar Minuten.
Ganz überraschend.
Dass man da noch nie irgendwie etwas gefunden hat dagegen. Sie sind einfach mega präsent.
St. Gallen,
das ist spannend, oder? Wenn der Goalie den Ball hat, der von Ball muss den Ball gehabt, sind zwei St. Gallerinnen angelaufen und eben die anderen mitgerückt und haben die anderen Anspielstationen zugedeckt. Sehr eindrücklich und das Gefühl, da hast du wirklich keine Zeit.
Nein. Oh. Das ist ja so, ja.
Aber chancengross haben sie dann wirklich nicht rausgespielt, habe ich das Gefühl gehabt. Also sie sind wirklich zwar nahe vom IB-Goal gewesen, aber so richtig Chancen haben sie nicht gehabt.
Der Gimeno habe ich aufgeschrieben in der 5. Minute, aber ist nicht mega gefährlich gewesen und Minute der Eiter noch so einen Gewaltschuss, aber auch zu zentral auf der Ziggy, und er den nicht gehabt hat. Genau.
Ja, und IB ist besser geworden. Eben, wie gesagt, man hat den Startspektakel von St. Gallen überlebt und dann ist IB ein bisschen besser geworden, vor allem schnörkelloser. Und gipfelt hat das Ganze dann in dem traumhaften 1-0. Ich glaube, man kann es nicht anders
was nennen. Was für eine Kombination.
Blum, Ugrinic, Eiten, Fasnacht und der leid über auf den Samé. Basso hat Freude gehabt.
Aus deiner Sicht, Samé, muss er da noch reindrücken oder klaut er so am Fasnachtsgoal? Also aus meiner Sicht hätte er ihn nicht reinhauen müssen, aber ja, er ist Stürmer, oder? Sicher
ja,
ist sicher.
Ja, das ist der Instinkt, aber ja,
ja wahrscheinlich,
definitiv
ja.
Eine vom Fasnacht und ja. Also eben, das Ding ist die Frage ja. Von der Offside-Stellung, wo man ja
genau, dann noch heik. Ja.
Ja, das wäre natürlich sehr, sehr bitter gewesen, wenn man dann gemerkt hätte, dass dann Samino ein Spürchen im Offside gestanden wäre und das Goal nicht zählt hätte. Da hätte ich mich als Fasnacht also ein bisschen genervt, zu Recht.
Ja. Ja.
Aber ja, also ich glaube, also man hat dann nachher gesehen, sie haben ja alle zusammengejubelt, also ich glaube, man gönnt sich das
ja,
auch.
Ja.
Und ja.
Hoffen so.
Also eben, wie gesagt, genau. Man muss mal so ein Goal rausspielen. Da kann man jetzt die Abwehr von St. Gallen, glaube ich, gar keinen Vorwurf machen.
Null. Null. Nein, das war einfach wirklich gut gespielt gewesen. Ja. Ja, wo als man St. Gallen der Abwehr hätte sicher können einen Vorwurf machen, ist in der 33. Minute gewesen, wo der Iten mit ihrer Spezialität im Ausser ist, einen wunderschönen
gut,
Ball
hat gespielt. Gut gemacht.
Hat er gut gemacht. Hat den Profi beurteilen. Ja, ich glaube, da ist Stergio steht, ich glaube, nicht gut. Und NE, ja, den Iten nicht. Der, ja. Aber, ist immer nur 1-0. Zu dem Punkt.
Ja, also ich finde auch, es war sehr viel Kampf gewesen, für das eigentlich IB gegen die FC St. Gallen gespielt hat. Ich habe das Gefühl, da ja, könnte man eigentlich auch über das Spielerische kommen, weil beide die Mittel haben. Das war sehr kämpferisch gewesen. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, IB war ein bisschen näher an Karten gewesen, hat nicht so viele Karten bekommen. Mhm. Also es hat doch die eine oder die andere
Gelbe
können geben, finde ich.
Und, es hat nur zwei Gelbe in dem Spiel gehabt, lustigerweise.
Eben, und ich hatte das Gefühl, man hätte da mehr können, vor allem auf der IB-Seite hätte man mehr können zücken, aber ja.
Definitiv, ja.
Und dann, wir haben den Rieder ja schon gelobt, in Himmel rauf, und das Gefühl gehabt,
sehr viel
eins von den nächsten Talenten, der da riesig gross wird, aber so nonchalant, wie er da den Ball verliert, vor dem 1-1, darf mir auch nicht passieren.
Nein, St. Gallen spielt sicher gutes Pressing dort, aber das weiss man ja auch. Er müsste ihn sicherer wegspielen oder halt irgendwie weghauen, wenn er merkt, dass es nicht geht. Was ich mir dort noch aufgeschrieben habe, der von Balmos steht ja, weil er meint, sie sind im Aufbau eigentlich an der 16er-Linie und bleibt dort ein bisschen lang stehen. Also ich glaube, aber ja, es ist schwierig. Man kann jetzt ihm sicher keinen Vorwurf machen, dass er nicht
sofort Goalie muss
auf die Grundlinie geht, aber...
Manuel Neuer
wäre schon noch
10 Meter weiter vorne gestanden.
Das aber ist eben, so. Mein, aber du, am Schluss, ja.
Zauberfuss, also so ein Chipball, so ein Lob über den Vornball, muss es fast 25 Meter, auch da.
Genau.
Applaus,
ja, Chapeau, wunderschönes
Goal.
Genau.
Aber eben, ich habe das Gefühl, bei IB ist besser in die zweite Halbzeit reingestartet und dann ist das passiert.
Mhm.
Und der Akolo, der hat momentan auch ist gut im Strumpf, hat ein paar gute Aktionen gehabt, finde ich.
Ja, ich habe noch einen Wai in der zweiten Halbzeit von ihm, den er so ein bisschen gegen aussen wegziehen lässt, also so über den Vollspann rein, wo er gegen aussen wegzieht und der Vollball muss dort hin. Das habe ich gedacht, ja, ist nicht so schlecht. Aber nachher ist es ein bisschen abgeflaut, hat es mich gedunkt. Weil irgendwie, ich habe mir dann erst wieder in der 71. ein Schüssli vom Latte-Latt aufgeschrieben, wo jetzt, ja, ist einfach auf das Goal gekommen, aber ich hätte jetzt das nicht als richtigen Goalschuss bezeichnet.
Haben wir auch ein paar Schüssli aufnotiert. Wirklich mit genau der Bezeichnung Schüssli.
Ja, ja.
Und dann ist es natürlich dann brenzlig geworden, wobei eben fragwürdiger Zweikampf auf der Seitenosse, wo nachher der Elia einen Lattenschuss hat.
Ja.
Eben
ja,
eine Diskussion, so wo man könnte diskutieren. Aber eben, das sind so Zweikämpfe, die ich finde, ja, schwierig zu beurteilen, ob es da wirklich ein Foul oder kein Foul. Die einen werden sagen, es ist klar ein Foul, die anderen werden sagen, okay, Körpereinsatz in England wird da nicht mal darüber diskutiert, aber ja. Es hat ja dann auch schlussendlich nichts zum Spiel beurteilt. Und dann finde ich, ja, also IB hat momentan irgendetwas und ich finde es interessant, sie spielen eigentlich per se für das, was sie an Namen haben im Team, wo wir auch schon diskutiert haben vom Anfang der Saison, ein Riesenkader, die müssten eigentlich einen viel besseren Fußball spielen. Und jetzt gegen Luzern, wie auch schon gegen St. Gallen, haben sie von mir aus gesehen Glück, dass sie den Match gewinnen, weil eigentlich könnte man die beiden Matches auch verlieren. Aber
oder unentschieden.
Momentan, Ja, der Unentschieden machen, klar, aber ich habe das Gefühl, gegen Luzern oder gegen St. Gallen, es wäre auch drinnen gelegen, dass sie den Match verlieren. Und eben, wie gesagt, St. Gallen, das muss man auch noch erwähnen, es ist mit einer Ersatzabwehr gespielt, mit dem Walci und Stergiu, wo sie so, glaube ich, noch nie zusammen gespielt haben.
Genau.
Und dann, ja, unglücklich, was der Stergiu da...
Also, Peter, muss ich schon rasch noch sagen, es war eine Flanke vom Item, die zuerst am Walci vorbeigeht und nachher am Stergiu vorbeigeht. Und das hat ein bisschen ausgesehen wie, wie soll ich sagen, Synchronschwimmen, weil beide haben so gleichzeitig das Bein einfach hochgehabt. Und ich finde halt, das ist nicht die richtige Art, wie man den Ball verteidigen sollte im Strafraum. Der Walci trifft ja nicht, geht unten durch. Also der Ball geht oben durch und der Stergiu trifft halt den Ball. Das ist uhren gefährlich, dort das Bein so aufzuheben und dass dann der eigene Goal geht. Er hätte einen müssen, das muss man nicht diskutieren, weil der Elia hat dahinter geschaut. Aber ich glaube, ich muss den einfach mehr...
So ein bisschen angeschaut mit der Kommunikation zwischen diesen zwei. Also ich habe das Gefühl, der Ziggy wirkt irgendwie komisch dort, Kommunikation, beide schauen sich dann auch an, dachte, oh, also ja, irgendwie, aber kann man besser lösen.
Ich bin auch nicht ganz sicher, weißt du, ob das manchmal ein bisschen zusammenhängt mit diesen ganzen Hands, wo man Angst hat, dass man nicht mit dem Körper rennen getraut. Ja, ist sicher eine schlechte Sache, wenn man muss überlegen in der Verteidigung, sondern ja, aber eben, ist jetzt halt passiert. Ich habe kurz so einen Einschub. Stergiu Omeragic, unsere zwei Innenverteidiger-Talente, die wir eigentlich hätten hier in der Schweiz, machen wir ein bisschen Sorgen. Also Stergiu, klar, auch Verletzungen gehabt, ist jetzt halt einfach auch nicht auf dem Niveau, wo man erwartet. Omeragic halt auch immer verletzt. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das bei diesen Beten einfach nichts wird, irgendwie der grosse Karriere.
Ja, speziell, oder? Weil beim Stergiu hat man das Gefühl gehabt, er wechselt ins Ausland im Sommer. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso dass er momentan nicht in der Stammelf steht von St. Gallen. Beim Omeragic ist es, glaube ich, auch ein Verletzungshex, der recht zugeschlagen hat. Sonst wäre das wahrscheinlich auch wieder eher Stammverteidiger beim FC Zürich. Klar, beim FCZ momentan Verteidigung ist wahrscheinlich auch nicht einfach, wenn es nicht läuft.
Ja, wir werden es sehen, vielleicht ein Thema für sonst mal, wo wir unsere U21 oder die nachrücken, können analysieren.
Ja, und dann würde ich sagen, dann gehen wir wechseln wir in gemächliche Sonntag rein. Und zwar haben die sechs Team am Sonntag geschafft, ein Goal weniger zu schießen als GC oder Sion allein. Was in dem ganzen Sonntag 3 Goal passiert. Ja. Und 3 von denen sind im ersten Spiel gsi. 2 von denen 3 sind im ersten Spiel gsi zwischen Servette und dem FC Luzern. Auch wieder sehr, also ich glaube, da werden wir bei allen diesen 3 Spielen, werden wir das Prädikat Kampfspiel nicht können aussen vorlassen, weil es sind alle 3 relativ hart geführt worden.
Voll.
Und bei Servette wissen wir, dass das der momentane Spielstil ist. Luzern hat sich relativ gut akklimatisiert an dieser Kampfstelle. Ich habe das Gefühl, sie haben gut dagegen gehabt. Man wusste, hey, in Genf, da musst du jetzt einfach unter die Tür, da musst du mitgehen, da musst du kämpfen, musst rein in die Zweikämpfe. Und das habe ich das Gefühl, das haben sie gut gemacht. Ist natürlich dann halt einfach im Fußballerischen ein bisschen zu wenig gekommen. Oder ein bisschen, ja.
Aber ich wollte sagen, das haben sie gut gemacht und sie sind aufeinander los, aber eben zugunsten von... im Fußball spielerische Aktionen, aber so ungünstig, genau. Und also was ich mir vielleicht kann vorwegnehmen kann, hat ja früher einen Wechsel gegeben, hat jetzt aber nichts mit dem Kampfspiel zu tun gehabt. Severin hat müssen ausgewechselt werden, huere hässlich ausgesehen, wenn er das Knie vertreibt hat. Ich habe jetzt noch nicht gehört, also ist noch nichts draussen, was für eine Verletzung, aber ja, es hat hässlich ausgesehen. Und dann der Routinier Steve Huye eingewechselt worden. Aber sicher an dieser Stelle alles gut, gute Besserung. Und also ich habe mir eine Chance, ein Highlight in der ersten Halbzeit aufgeschrieben gehabt, und das war dann auch gerade so cool gewesen. Ich weiss nicht, ob du vorher noch etwas hast.
Ja, mal, es hat eine coole Grätschen gehabt und gute Bodychecks. Nein, natürlich, nein. Ja.
Aber beim Goal,
und,
also,
dort ist ein
ich weiss nicht.
Ja. Ja.
Wenn du 3 gegen 3 spielst, gegen eine konterstarke Mannschaft wie Servette, ich weiss nicht, ob das gut kommt. Und es ist dann auch nicht gut gekommen. Aber ja, das ist defensiv nicht so gut gemacht von Luzern. Gerade eben, wenn du weisst, dass eine konterstarke Mannschaft wie Servette auf der anderen Seite vom Platz steht, müsste man besser verteidigen.
Ja, aber sicher nicht ganz. Ja, sicher. Und vor allem, wenn du auch siehst, oder, wie die Aktion entstanden ist, oder, es ist irgendwie ein Verlegenheitsball, mega, mega hoch, der Ball hat fast noch Schnee drauf gehabt, in den Strafraum einfach gepölzt worden von Servette, wo du schon lange siehst, da wird nichts draus, also könnte dort schon gewisse Spieler eigentlich zurückrücken, eigentlich, die Defensive. Der Frick fackelt halt nicht lang und sieht, dass halt zwei säckelt, einer rechts, einer in der Mitte und, glaube einer sogar noch links. Und der lange Pass, ja, eben am Schluss kommt der Coutesa an den Ball, was ein bisschen Pech ist. Es würde auf einen anderen Spieler kommen, der ja, überspielt wird. Ja, und dort die Verteidigung, also sieht sicher nicht gut aus. Auch viel zu wenig energisch drauf. Und ja, Coutesa macht das aber auch gut. Ein sauberer Schlenzer, nachher mit Pfosten rein. Ja, hat einfach gerade gepasst.
Ja, und dass der Coutesa schnell ist, das wissen wir zu Luzern.
Ja. Mhm, genau, wissen wir.
Ja, eigentlich das Highlight von der ersten Halbzeit. Und ich habe dann auch wirklich nicht viel aufgeschrieben, bis in die 60. Das ist so ein neues.
Das ist auch meine nächste Chance, genau.
Ein neues Jahrspiel. Ja. Man hat viel probiert. Also man muss sagen, man darf Luzern nicht ankleiden. Sie haben es probiert. Und auch,
ja, ja.
Es ist schwierig. Und wenn eine Mannschaft einfach nicht will, Fußball spielen, dann ist es schwierig. Und ja, Servette ist momentan extrem erfolgreich mit dem Fußball und spannend, wie man das kann. Und
ja, wenn man dort auch irgendwie so ein bisschen das Umfeld bei Laune haltet, weil lustigerweise eben, es ist ja eigentlich so ein bisschen eben kein Fußball, wo man spielt, aber halt erfolgreich. Aber wenn man schon defensiv eigentlich stark steht, passt das Goal gar nicht in die Reihen rein, muss man sagen. Pius Dorn kommt von der Aussenbahn, zieht in die Mitte rein, wird überhaupt nicht gestört und leitet dann unterweich auf dann geht die Strafraum rein und sieht dann noch in die Mitte, wo zwei Spieler einfach irgendwie ein bisschen angewurzelt dort stehen, wieso auch immer, und dann schlänzt sie dann in die gleiche Ecke wie der Coutesa in der ersten Halbzeit. Also, irgendwie zuerst habe ich gedacht, ja gut, eben, dass der dort allein steht, der kann gerade abziehen, aber er hat ja dann trotzdem noch ein bisschen Effort gebraucht, dass er abschliessen kann, aber die Verteidigung dort sicher zu ineffizient.
Fußballer ist eine Klasse von Meier definitiv vorhanden, das weiß man. Und ja, in dieser Szene hat das gezeigt, finde ich, gute Körpertäuschung und dann einen guten Schuss. Darf aber nie so allein im Strafraum zum Ball kommen, absolut richtig, da muss man besser verteidigen. Wenn man vor allem weiss, wie gut Servette eigentlich verteidigt hat, sonst in diesen 90 Minuten.
Ja.
Und ich habe das Gefühl gehabt, dass 1-1 hat ein bisschen etwas ausgelöst und es haben beide ein bisschen besser und vor allem ein bisschen attraktiver Fußball gespielt.
Minim, ja. Aber Chancen sind es dann eigentlich erst so gegen Ende vom Match geworden.
Alle ein bisschen
zwei Chancen nicht. Alle ein bisschen müde sind. Genau, ich habe so in der 82. und in der 91. noch je eine Chance aufgeschrieben. Eine vom Pflücke aus Spitzenwinkel, wo jetzt nicht mega gefährlich war. Und Ardais aus der Dreieck. Ja, am Schluss muss man sagen, 4-3 Goalschüsse, also aufs Goal wirklich. Wenig passiert. Beide hätten können gewinnen. Ich muss sagen, beide Teams fehlt einfach noch ein bisschen das, was du glaub, vorher hast bei IB angesprochen, oder? So ein bisschen die, ja, ich weiß nicht, dass man von dem Winner, von dieser Winner-Mentalität reden will, das ist ein bisschen abdroschen, aber trotzdem, es fehlt einfach etwas. Bei Servette kann ich es nicht verstehen, weil sie hätten die spielerischen Mittel, machen einfach gar nichts. Und Luzern fehlt halt wahrscheinlich noch ein bisschen die Abgerührtheit, dass sie gegen so ein Team von dieser Klasse, wenn sie nicht spielen wollen, und gegen, ja, irgendwie 4-5-1 Spielstil einfach irgendwie eine Chance zum Durchkommen. Am Schluss muss man sagen, das ist keine Währung für den Schweizer Fußball. Da ist irgendwie, ja,
Expected Goals beide unter 1 legen, also sehr wenig passiert und ist eigentlich schade. Aber ja, wenn es ist erfolgreich, offensichtlich.
Und, das dürfen wir auch noch erwähnen, Luzern ist die erste Mannschaft, die es geschafft hat, Punkte in dieser Saison aus Genf mit Heizner.
Stimmt.
Weil bis jetzt haben sie alles gewonnen, alle ihre Heimspiele, und Luzern ist die erste, die es nicht gewonnen haben. Serie gebrochen. Mal schauen, wie es weitergeht.
Ja, eine gefährliche Serie von Servette, oder? Sie haben es den letzten verloren, den jetzt unentschieden. Jetzt wartet dann Basel. Mal schauen, wie sich das dann. Also, ja, aktuell immer auf Platz 2, aber ja, wir sehen, wie das wird.
Und du hast vorher 4-3 Torschüsse angesprochen. Ich würde sagen, das ist eine sensationelle Überleitung, weil ich beim nächsten Match bin ich nicht. Ich glaube, es hat viel weniger gegeben. FC Zürich.
Es hat weniger
gegeben. FC Zürich gegen den FC Winterthur. Es hat wieder mal ein 0-0 gegeben. Wobei, eben.
Kannst du vielleicht. Ich kann es dir vielleicht vorwegnehmen, es hat 2-1 Schüsse gegeben aufs Goal. Also 2 für Zürich, 1 für Winterthur.
Gut, sagt alles nächstes Spiel. Nein.
Das ist wirklich...
Ja, aber man hätte es erwarten können. Beide haben über nicht ein grosses Selbstvertrauen. Beide sind im Keller daheim momentan. Und ja, eben, dass da viel Spektakel geboten wird, wäre komisch gewesen. Und ja, also ich habe das Gefühl, der FCZ hat sehr viel Ballbesitz gehabt. Aber auch sehr viel krasse Böcke im Spielaufbau. Das ist mir jetzt das mal wirklich aufgefallen. Also Pass von irgendwie 20 Metern, die nicht ankommen, wo sie dann könnten in einen Konter reinlaufen, in einem Gegenpressing von Winterthur, ist ja nicht wirklich vorhanden gewesen, gross. Also beide haben da wirklich nicht gross irgendwie. Am ersten auffällig habe ich noch das Gefühl gehabt, erste Halbzeit, der Tosin und der Di Giusto, wo ab und zu mal etwas probiert haben, in der eigenen Regie etwas zu machen. Hat er Hand noch Füße gehabt, das Ganze, aber ja.
Ja, ich habe mir so
einfach. Aber versuchst du etwas Positives aus dem Spiel rauszunehmen?
Ja, das schätze ich sehr an dir. Ich habe einfach aufgeschrieben, keine Chance in der ersten Halbzeit.
Ja, und eben, mehr Ballbesitz für den FC Zürich, und man hat schon eher das Gefühl gehabt, wenn jemand etwas versucht, dann ist es der FCZ. Und wie du hast letztes Mal gesagt, du siehst Fortschritt. Unter der Woche in der Euroleague gegen PSV haben sie gar keine Chance gehabt, das war kaffeeschwach. Jetzt in dem Spiel habe ich auch das Gefühl gehabt, sie sind zwar näher am Sieg gewesen, aber ich weiss nicht, ob man davon näher reden
kann. Nein, also für mich ist es wieder ein Rückschritt gewesen, oder? Also ich meine, man kann es vielleicht ein bisschen vorwegnehmen. Ich habe in der letzten Viertelstunde vom Spiel doch noch ein paar Chancen aufgeschrieben in beide Richtungen, aber vielleicht einfach die Abschlussstrecke von letzter Saison. Also wo ein Jasewitsch einen schönen Hackentrick macht, aber das ist jetzt nicht wirklich eine Riesenchance, denn nachher in der 82 steht Vinti im Ballverlust im Mittelfeld, ganz fahrlässig, wo der Okita eigentlich einen Konter starten kann. In der Mitte laufen zwei Spieler mit von Zürich, und er muss ihn überlegen, aber der Lekai grätscht ihn ab, weil der Okita irgendwie zu viel überlegt. Das darf nicht passieren in dieser Situation. Ich meine, wenn die 1-0 gewinnen, dann reden wir nicht mehr drüber. Aber so ist es wirklich peinlich gewesen jetzt. Ja,
das habe ich mir auch notiert. Es war ein 4-2 gewesen, und er wollte einfach überlegen, aber das viel zu spät. Und von dem her, das wäre sicher ein 1-0 gewesen.
Glaube auch, ja.
Ja, es ist immer ein Beide zwischen, das habe ich mir auch notiert. Also der FCZ hat versucht, für mich gewesen, aber es ist immer irgendwo, wenn sie mal einen Schuss gehabt haben, oder irgendwo, es ist irgendwo ein Winterthurer Bein irgendwo im Weg gestanden.
Ja, und eben, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, Vinti hat dann auch noch eine Chance gehabt, irgendwie in der 87. hat der Schette in den Flanken gehabt, wo der Gambi irgendwie artistisch mit den Hacken nimmt, aber eben auch sehr spitzen Winkel. Kostadinov, wo im Goal war, auch keine Mühe gehabt. Und irgendwie, ich habe mir noch etwas aufgeschrieben, da musst du vielleicht sagen, wie du das siehst. In der 89. hat der Marquesano einen Chip in den Strafraum gegeben, der Okita dann irgendwie nicht richtig aufs Goal bringt, irgendwie so eine Pichigletta ansetzt. Ich bin dort nicht ganz sicher gewesen. Also, irgendwie musst du doch den Ball irgendwie aufs Goal bringen, aber komisch, also hat irgendwie ganz komisch ausgesehen, mich dunkel.
Ja, wobei eben, der Okita sehr wahrscheinlich der Einzige ist beim FCZ, der Selbstvertrauen hat.
Ja.
Sehr wahrscheinlich ist das dem geschuldet. Aha, ich versuche jetzt hier halt mal etwas so, weil alles andere nicht funktioniert hat.
Ja, und vielleicht dein Punkt, den du noch angesprochen hast, dass viele Schüsse blockt worden sind. Das sieht man übrigens auch statistisch. Sind 6 Schüsse vom FCZ sind blockt worden, im Gegensatz zu auf Winterthur-Seite ist nur eine blockt worden. Also es mixt das wirklich auch in der Statistik aus. Und wenn wir schon bei der Statistik sind und vorher bei der Expected Goal, da hat man 0,89 zu 0,24. Also, ja. Wenn man weiss, dass ein Penalty 0,75 gibt, weiss man mal, wie viel gelaufen ist in dem Spiel. Das ist einfach zu wenig. Definitiv zu wenig.
Ja, und
aber
liebes geht's,
es war nicht mal das Spiel in dieser Runde.
Eben, aber liebes geht's, lieber FC Sion. So verteidigt man.
Ja, das wäre schon eher so, ja.
Aber jetzt kann ich eigentlich sagen, nein, hört auf, mache das nicht, weil ich habe lieber ein 4-4 als ein 0-0.
Das ist ja so, ja, definitiv. Ich wollte einfach nur an Stier eine Überleitung bauen. Es hat sogar noch ein Spiel gegeben, das noch schlechtere Expected Goals wert hat als 0,89 zu 0,24. Und das war das letzte Spiel gewesen.
Ach komm, jetzt haben wir so tolle Sachen notiert über das Spiel. Erstens, der Galafiori hat zum ersten Mal gespielt beim FCB in der Verteidigung. Der Alex Frey hat noch in der Tür gewechselt. Der Kali Sern hat von Anfang an gespielt. Ja, und im Tessin war es nicht so schön Wetter gewesen. Was auch komisch ist. Und ja. Nein, ich habe das Gefühl, nach dem Conference League-Debakel vom FCB hat Alex Frey reagiert. Und ja, also die Reaktion ist überhaupt. Null Reaktion, habe ich das Gefühl gehabt. Man hat nicht mal Wellen. Also, es ist schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, was da auf dem Platz abgelaufen ist. Aber gell, Lugano ist halt eine Mannschaft, die auch nicht viel zulässt. Und man hat sich bemüht.
Ja, aber für mich ist schon ein bisschen, schon ein bisschen erschreckend gewesen, ehrlich gesagt, was da geboten worden ist von Basti. Mit dem Spielermaterial muss man auch gegen so ein Lugano eigentlich können stehen. Aber ja, vielleicht von Anfang an. Der Aprella hat auch da müssen früh ausgewechselt werden. Ähnlich wie im Servet-Spiel hat ein Innenverteidiger müssen raus. Haidari reinkommen. Hat noch Basel-Vergangenheit. Hat dann das auch im Interview gesagt, dass es natürlich schön ist, gegen Basel zu gewinnen, weil dort war nicht so seine tolle Zeit gewesen. Dann habe ich schon gedacht, könnte das echt ein Knackpunkt werden, wenn so ein wichtiger Spieler so früh raus muss? Ja, es war ein Knackpunkt gewesen. Es hat dann relativ schnell ein 1-0 gegeben. Aber für Lugano, ich glaube, Dumbia, das Bässli, wo er im Zentrum viel zu wenig unter Druck gesetzt wird, Wahnsinnsballe, Tiefe und die Verteidigung, ich weiß nicht, was ich dort war, ist im Kopf, ehrlich gesagt.
Ja, aber wie gesagt, auch da, sehr wahrscheinlich, ich bin Pass, irgendwie das Gefühl gehabt, das ist so schön, der muss auch irgendwie zu einem Erfolg führen. Da lassen wir jetzt einfach gewähren. Ja, aber das einzige kleines Highlight in einem sonst sehr kampfbetonten 45 Minuten im Cornaredo. Zum Glück ist das noch passiert, muss man eigentlich fast sagen.
Also das ist ja der erste Schuss aufs Goal gewesen. Ja, voll. Ich glaube noch vor der Halbzeit noch etwas, wo der Sehn so etwas wie eine Chance rausgespielt hat. Also wirklich ganz, ganz ungefährlicher Schuss. Aber ich habe auch aufgeschrieben, dass man kann sagen, es hat noch eine Chance für den FCB gegeben. Und dann war Halbzeit gewesen. Und ich habe dann erst wieder einen Schuss von Chaka in der
56.
Minute. Das ist auch nicht notiert. Also eben, der Freistoß von Chaka so halb hoch, also so halb, flach, so halb hoch wirklich irgendwie, geht durch alle Beine durch und der Zekiri lenkt dann noch ab. Das hätte jetzt so ein Goal können sein, wie es hätte können passieren an dem Abend, weil alles andere hätte irgendwie nicht können schön rausgespielt sein, jetzt mich dunkt, aber ja, Seipi schön gehabt. Ja, und dann habe ich den Pfostenschuss, Aussenpfosten vom Frey noch in der 73. Dort hat es mich gedacht, der Basel mal sich gut durchkombiniert. Also am Schluss dann noch der Amdouni
Frey
und der Ja, könnte ja. Und der schlänzt halt außer Pfosten. Aber das ist eben eine einmalige Chance gewesen, die man in der 73. Minute gehabt hat. Und ja. Aber ich habe in der 83. noch etwas einen Ballverlust von Basel im Aufbau, der nachher einen Konter gegeben hat, der absolut ungefährlich geworden ist von Amura. Aber ich habe dann schon
das
gedacht...
Nicht künstlich ein bisschen verlängern, das ist schon...
Nein, ich wollte nur sagen, ob Basel dort schon wieder ein kleines Déjà-vu gehabt hat, ihr Heimspiel gegen Lugano. Einfach aus dem Nichts raus, irgendein Konter, absolut sinnlos auch, was da passiert. Aber eben ist ja nichts, wirklich nichts passiert.
Also gut, im Heimspiel hat Basel
insgesamt zwei Schüsse aufs
Goal, die sie einfach nicht gemacht haben.
Genau, nein, ich meine nur auf Seite Lugano, dass sie dort ein kleines Déjà-vu hatten. Aber eben, beide, nur zwei Schüsse aufs Goal. 0,44 zu 0,36 bei Expected Goals. Also eben schlechter als bei FCZ Winterthur gewesen, BD-Wert. Krass. Also wirklich, das darf nicht so passieren. Ich glaube, da braucht schon mal eine Reaktion, obwohl der Alex Frey ja offensichtlich nicht gegeben hat, wenn man ihn fragt, ob jetzt da eine Reaktion kommt, wenn er im Blue-Interview gesagt hat. Aber ich finde, da darf es jetzt eine Reaktion zeigen.
Ja. Und die können es gleich schon zeigen, und zwar nächstes Wochenende. Und ja, es kann nur besser werden, eigentlich. Wobei ich gute Tipps habe. Es
muss wahrscheinlich auch wirklich besser werden. Das ist eine super Überleitung. Und da nehmen wir doch. Ja, das hast du gesehen. Oh, ich muss einfach noch Jingle einspielen, auch wenn noch früh am Morgen ist, wenn wir jetzt trotzdem den Bier-Jingle einspielen. Ja, du hast recht, du hast nicht schlecht, Ibet. Du hast mich natürlich souverän überholt. Ich habe nur 4 Punkte geholt. Ich habe nur bei 2-1 von IB gegen St. Gallen die volle Punktzahl geholt. Das ist nicht ein Punkt. Du hast immerhin bei 3 Spielen, bei den 3 ersten Spielen hast du Punkte geholt und auch beim 1-1 von Servette gegen Luzern 4 Punkte geholt. Du bist mit 8 Punkten, bist du recht gut X. Nur bei ersten haben beide 9 Punkte geholt, die Runde, und sind besser gewesen. Das ist immer noch der Mistig. Ich weiß nicht, ob B für Basel oder Bern steht, hat er noch nie gesagt. Und Chang Neu hat auch 9 Punkte und die sind jetzt beide erst mit 64 Punkten. Das ist der Mr. Big B erst und Chang Hoi mit 60 zweit. Also eben, wir sind da mit 45 und du mit 48.
Ja, aber
schon noch ein bisschen zurück jetzt. Und hat noch Potenzial nach oben.
Würde ich warm mal legen,
jetzt, komm jetzt. Jetzt ist angekündigt.
Ist doch gut, dann
gehen wir doch gerade in die 11. Runde rein und der startet mit Sion gegen Luzern.
Nehmen wir doch etwas Einfaches zum Anfang, oder?
ganz easy, oder? Ja.
Ja, ich könnte jetzt wieder auf mein altbewährtes 1-1 setzen, aber ich glaube, das gibt es 1-2.
Jetzt habe ich gemeint, ich habe da etwas Spezielles. Ich habe genau 1-2, weil Luzern hat oft gut ausgesehen. Ja, ich auch 1-2. Dann gehen wir weiter. Samstag spielen.
Ja, jetzt machst du einfach alles nachher, weil ich auch gut im Strumpf bin. Ja, ist mir schon klar.
Das bringt nichts, ich bin hinter dir. Das geht nur für den Vorder. Wieder ein kleines Stadtderby, Kantonsderby, natürlich nicht Stadtderby, Winterthur gegen GC.
Ja, da habe ich
jetzt mein 1-1. Finde ich.
Da nehme ich jetzt mein 1-1.
Ja, du wirst es nicht glauben. Ich habe tatsächlich auch ein 1-1. Ich hoffe, im Sonntagsspiel ändert das ein bisschen. Wir haben St. Gallen gegen Lugano.
Ja, Lugano ist zwar auch gut in Form. Sieg Servette, Sieg Basel. Und St. Gallen ist hässig nach dieser Niederlage gegen die. Für mich gibt das ein 2-0 für den FC St. Gallen.
Du weißt in dem Fall auch, was mein Resultat ist. Ich kann es genauso tippen. Auch aus dem gleichen Grund. Hässig, St. Gallen und Lugano habe ich einfach gerade nicht mögen gönnen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, wir haben in den letzten zwei noch etwas Unterschiedliches. Servette gegen Genf. Sehr gut, sehr gut. Servette gegen Basel natürlich.
Ja,
Will ich selbst sagen?
Ja, darfst du zuerst sagen, ja. Ich nehme einfach das, was du gesagt hast.
Ich habe ein 1-2. Ich habe 1-2, also Basel gewinnt auswärts 2-1.
Nein, da halte ich dagegen. Ich sage, Servette gewinnt 2-1.
Ah, gut. Gut. Ja, ich habe jetzt wirklich irgendwie das Gefühl gehabt, Basel muss jetzt wirklich etwas zeigen und Servet eben hat jetzt so ein einen schlechten Lauf. Und das letzte Spiel ist der FCZ, wahrscheinlich mit einem neuen Trainer dann, gegen IB.
Ich glaube, es wird ein bisschen deutlicher als die letzten paar Spiele. Ja, wenn man den FCZ ein bisschen angeschaut hat. Klar, ein neuer Trainer wird vielleicht vieles ändern, neue Inputs geben, ein bisschen neues Selbstvertrauen und so weiter. Aber ich glaube, es gibt ein 0 zu 3.
Ich habe gedacht, wenn ein neuer Trainer kommt, dann wird die meistens am Anfang mal defensiv stabilisieren. Gegen vorher wird gar nichts gehen. Das heisst, der FCZ wird kein Goal schiessen, aber IB wird nur 2 schiessen. Aber auch mit dem gleichen Sieger. Gut, was wir euch leider nicht können geben können, weil das noch nicht draußen ist und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der neue Trainer vom FCZ. Das werdet ihr aber hören oder schon wissen, wenn ihr dann unsere Episode hört. Und
wir sind es nicht.
Ja, würde sagen, bis dann. Wir sind es nicht. Nein, wir sind eh in der Ferien. Wir haben keine Zeit zum Zurückkommen. Und ja, würde sagen, bis nächste Woche.
Jawohl, ciao zusammen.
Tschüss zusammen.